Suhrkamp Audio.
Paul Brodowski liest einen Auszug aus seiner Erzählung Aufnahme aus dem Band Die blinde Fotografin.
Oft gingen wir nachts spazieren, sie schloss die Augen und ich musste sie durch die Straßen führen, sie vor Kannsteinen und Hydranten warnen. Zunächst ging sie zögerlich, sie drückte sich dabei dicht an mich, eine Hand schützend vor ihrem Bauch. Dann gewann sie zunehmend an Vertrauen, lief halbe Stunden lang so an meiner Seite und ließ mich beschreiben, was mir in den Blick kam. Den Schattenriss einer Frau beim Abspülen auf dem heruntergelassenen Rollo im sechsten Stock, die hochgestelzten, spitzkegeligen Wassertanks auf den Dächern, ein Obdachloser, in Plastiktüten gewickelt, mit einem Einkaufswagen voller Stofftiere. »Was für Tiere?«, fragte sie. »Zwei pinke Plüschhasen«, sagte ich. »Ein Elefant, ein Hund, zwei unförmige Manga-Figuren mit aufgedruckten Riesenaugen. Siehst du einen Maulwurf?«, fragte sie. »Nein«, sagte ich, »ein Maulwurf ist nicht dabei. Deinen Maulwurf musst du dir schon selbst erfinden, wenn du unbedingt einen brauchst.« »Ich mag Maulwürfe nun mal gern, aber ich komme auch gut ohne Maulwurf aus«, sagte sie und kniff mir in den Rücken. An einem Abend zeigte sie mir einen Club im zweiten Stock eines unscheinbaren Reihenhauses. Auf halber Treppe eine Gittertür, man musste klingeln, warten, bis ein Türsummer ging. Oben wurden wir gefragt, wen wir treffen wollten. »Carlos«, sagte sie. Der Raum war langgestreckt, niedrige Decke und keine Fenster. Ein DJ spielte Merengue-Platten. Wir setzten uns an eines der Tischchen, ich holte zwei Drinks. An der Bar saß eine Frau, die mir vage bekannt vorkam. Sie saß dort alleine, sie war schmal, beinahe hager, dunkelbraune Haare. Ihre Arme waren sehnig, ich konnte die Muskeln erkennen, lange Fingernägel. Wir schauten uns kurz an, dann bekam ich die Getränke, ich ging zurück zu unserem Platz, ich spürte den Blick der Dunkelhaarigen in meinem Nacken. Plötzlich rief sie quer durch den Raum. »Ella«, rief sie, »du bist das.« Ich kannte die Frau von einem der Aktfotos, ich hatte sie nicht wiedererkannt, sie trug jetzt ein schwarzes, hochgeschlossenes Oberteil und kein Nasenpiercing. Sie kam zu unserem Tisch, stellte sich mir beiläufig vor. Die Fotosession war ein knappes Jahr her, der Kontakt zwischen den beiden war wenig später eingeschlafen. Jetzt unterhielten sie sich in kurzen, mir unverständlichen Sätzen. Ich kam mir unwichtig vor daneben. Ich erklärte, ich würde eine Runde spazieren gehen, stand auf und verließ die Bar, lief zweimal um den Block. Dann wurde es mir zu kalt. Als ich die Treppe hochkam, sah ich, wie die beiden sich anschauten. Sie redeten nicht mehr. Sie hielten sich an den Händen. Plötzlich beugte die Dunkelhaarige sich vor und küsste sie. Dann bemerkte ich, dass die Dunkelhaarige ihr mit einem Fingernagel über die Haut am Handgelenk fuhr, in der Nähe der Pulsadern. Nach einigen Sekunden bemerkten die beiden Frauen mich, die Dunkelhaarige rückte von ihr ab, lächelte sie an, strich ihr mit einer Hand über die Wange, stand auf und ging an mir vorbei, ohne mich anzuschauen. Sie hatte einen merkwürdigen Gesichtsausdruck, traurig, und doch schien sie zu lächeln, sie verließ die Bar. Inzwischen wurde geraucht, trotz der No-Smoking-Schilder. Als ich zurück an unseren Tisch kam, stand sie auf. Sie drückte eine Serviette gegen ihr linkes Handgelenk. »Entschuldige«, sagte sie, »ich hatte nicht so schnell wieder mit dir gerechnet.« »Das war nur eine Freundin, nichts Ernstes«, sagte sie, »ich wollte dich nicht verletzen.« Irgendwann sagte sie beiläufig, dass sie die Etiketten auf den Flaschen in der Dunkelkammer nicht mehr entziffern könne. Auch das Gelb und das Blau der Verschlusskappen könne sie nicht mehr unterscheiden. Sie sagte, sie würde Entwickler und Fixierlösungen am unterschiedlichen Geruch auseinanderhalten. Am Thanksgiving Day führte ich sie von ihrer Wohnung aus zur Subway-Station. Nachmittags hatte es geregnet, das Wasser stand in Pfützen. Wir fuhren mit der Bahn unter dem Fluss durch in die Stadt. Als wir aus dem Schacht kamen, waren die Pfützen plötzlich überfroren. Der Himmel war klar, sie hatte die Augen, seit wir ihre Wohnung verlassen hatten, nicht geöffnet. Die Stadt wirkte wie ausgestorben. Die ersten Bars, die wir aufsuchten, waren geschlossen oder machten gerade zu. Wir liefen in dem eisigen Wind rasch weiter. Sie rutschte auf einer Eisfläche beinahe aus und schrie auf, fast verbittert. »Pass doch auf«, sagte sie und ließ mich los. Sie hatte die Augen offen, ging jetzt alleine. Zweimal musste ich sie an einem Subway-Eingang vorbeimanövrieren. Ich legte den Arm um ihre Taille, zog sie sanft in meine Richtung. Schließlich fanden wir eine Bar, die noch geöffnet hatte. Sie tastete sich zwischen den dicht gedrängten Menschen durch. Ich besorgte uns zwei Drinks. »Was sind das für Leute?«, fragte sie. »Wie sehen sie aus?« »Angetrunken«, sagte ich. »Fast alle haben so einen leicht entrückten, glasigen Blick. Der Mann am Billardtisch trägt einen Rauschebart und eine Thrift-Store-Hose. Drüben sitzt ein 50-Jähriger an einer Kutte aus Lodenstoff, die grauen Haare mit einem Lederband zurückgebunden. Vorne ein schlaksiger Junge mit einer weichen, tänzelnden Gestik, schlohweiße Jeans und endlos lange Wimpern. Und die Frauen hier«, sagte ich, »da rechts eine in engen, dunkelblauen Jeans, rote, lange Haare, Pony, auf ihrem Rücken verteilt ein halbes Dutzend Muttermale. Vor der Toilette sitzt eine mit schwarz gefärbten Haaren, verwischtes Make-up, tiefer Ausschnitt, oben ein schwarzer Riemen, der das Oberteil zusammenhält. Sie hat nichts darunter an, bleiche Haut. Danke, unterbrach sie mich, ich kann schon selber gucken, sagte sie. Ganz blind bin ich nicht, und wenn du so scharf auf die Schwarzhaarige bist, geh doch hin und frag sie, ob sie dich nicht mitnimmt auf die Toilette, sagte sie, stand auf und ging aus der Bar. Einige Wochen später liefen wir nach einer Party in der Morgendämmerung durch einen ausgestorbenen Park, Nebel über den Wiesen. Irgendwann blieb ich stehen. Da vorne, sagte ich, ein Fuchs, und zeigte in den Nebel. Das ist doch ein Hund, sagte sie. Vorsicht, sei still, sagte ich, sonst läuft er weg. Natürlich ein Fuchs, sagte ich. Du siehst ihn nicht richtig. Sie drückte sich an mich. Das ist mir unheimlich, hier mitten in der Stadt, sagte sie. Tiere sind mir unheimlich. Ich schob sie von mir weg. Willst du nicht ein Foto machen, sagte ich. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Wo ist er denn jetzt, sagte sie. Da vorne, sagte ich, und holte ihre Kamera aus der Tasche. Siehst du nicht? Er scheint irgendwas zu fressen, einen Hasen, einen toten Vogel vielleicht. Sie nahm die Kamera und schaute hindurch. Sie zog die Augenbrauen zusammen, konzentrierte sich, drückte zweimal auf den Auslöser, dann drehte sie sich um und fasste mir ins Gesicht. Du lachst ja, sagte sie. Als ich schwieg, schlug sie auf mich ein, mit beiden Händen, hielt sie bei den Handgelenken fest. Fass mich nicht an, sagte sie. Wieso, sagte ich, die Richtung hat doch gestimmt. Das hast du doch gut gemacht. Seit dem Morgen im Park wirkte sie verändert. Sie aß kaum noch, schickte mich los, ohne mir konkrete Anweisungen zu geben. Sie nähte jetzt viel, stundenlang saß sie an der Maschine. Als sie einige Zeit später mit der bloßen Hand in die Fixierlösung fasste, hörte sie mit dem Entwickeln ganz auf. Sie weigerte sich, mich oder jemand anders mit in die Dunkelkammer zu nehmen. »Du kannst mir da nicht helfen«, sagte sie und lächelte, beinahe spöttisch. »Eine blinde Fotografin«, sagte sie, jetzt musste sie lachen, »eine blinde Fotografin lebt ohnehin in einer Dunkelkammer.« Eines Morgens lag eine blaue Mappe auf ihrem Arbeitstisch. Sie war gerade unter der Dusche. Mehr zufällig öffnete ich die Mappe und fand eine Serie mit Selbstporträts, Aktfotografien. Das erste Bild zeigte sie von hinten vor einem Spiegel in Schwarz-Weiß, im Vordergrund ihr Rücken. Sie hielt einen Arm vor die Brust, sie hatte die Augen geschlossen, ihr Gesichtsausdruck wirkte aufmerksam, als würde sie den Betrachter durch die geschlossenen Lider hindurch im Spiegel anschauen. Auf einem zweiten Bild lag sie auf einer Bergwiese, frisch gemähtes Heu. Wieder hatte sie die Augen geschlossen, aber ihr Gesichtsausdruck war anders, wie schlafend, der Körper komplett erschlafft. Auf einem dritten Bild erkannte ich sie kaum wieder. Das Bild zeigte ihren Oberkörper, die Haut hellbeige, wie ich das von ihren Aktfotografien kannte, perfekt geschminkt, dünner Lidstrich. Am unteren Bildrand konnte man erkennen, dass sie eine Jeans trug. In der rechten Hand hielt sie eine Rasierklinge. Auf dem linken Oberarm war ein handbreiter, feiner Schnitt zu sehen, der gerade erst begonnen hatte, sich mit Blut zu füllen. Sie schaute direkt in die Kamera, herausfordernd. Beinahe glücklich. Ich starrte eine Weile auf das Bild. Plötzlich stand sie hinter mir. »Was machst du da?«, sagte sie. Ich erschrak. Sie nahm mir die Mappe aus der Hand. »Diese Bilder gehen dich nichts an«, sagte sie leise. »Ich lese ja auch nicht in deinem Tagebuch.« »Wollen wir spazieren gehen?«, sagte ich. Ich legte einen Arm um ihre Taille. »Lass mich los«, sagte sie. »Verschwinde«, sagte sie. »Ich will dich nie wieder sehen.« Dann lachte sie plötzlich auf, ein helles Lachen, das ich so noch nie an ihr gehört hatte. »Hast du getrunken?«, fragte ich. Sie antwortete nicht, sie drehte sich um und setzte sich an ihre Nähmaschine. Als ich sie das nächste Mal besuchte, brachte ich ihr eine Blume mit. Sie fühlte vorsichtig den Stiel, die noch geschlossene Knospe. »Eine Amaryllis«, sagte sie, »gute Idee.« Sie stellte die Blume in eine Vase mit Regenwasser. »Gestern Nacht kam ich in eine Station, die gerade gesäubert wurde. Eine Handvoll Männer und Frauen liefen in Gummistiefeln durch Schaumberge und Wasserlachen, spritzten alle Flächen mit Hochdruckreinigern ab, die rot-weiß gekachelten Säulen und Wände, den grau-schwarzen Fußboden. Wasser, Schaum und Dreck ließen sie auf die Gleise rinnen. Eine Frau ging vor den Schaumbergen her und bemühte sich, mit einem langstieligen Schaber die schwarzen, festgetretenen Kaugummis vom Boden abzulösen. Auf den nassen, gereinigten Abschnitten des Bahnsteigs standen spiegelnde Wasserpfützen. Der Beton glänzte, aber unter dem Wasser konnte man sehen, dass der Bahnsteig noch immer die gleiche, schmutzig-graue Farbe hatte, der Dreck tief in den Poren saß. Genäht hat sie immer weiter, auch als sie nichts mehr sehen konnte. Wenn ich ihr den Faden eingespannt hatte, strich sie mir wie zur Belohnung über die Wange und schickte mich dann aus dem Zimmer. Sie bestand darauf, dass ich sie beim Nähen alleine ließ. Oft hörte ich abends, wenn sie in ihre Wohnung kam, das Rattern der Maschine. Einmal hatte sie sich mit drei Stichen in die Haut ihres Fingers genäht. Als ich nach Hause kam, fand ich sie an der Maschine, vorgebeugt. Sie war eingeschlafen. Sie sah friedlich aus, wie ein Kind, die Gesichtszüge weich, die Fingerkuppe mit einem Stück Wildleder vernäht. Sie wollte mir nicht erzählen, was sie nähte. Ich musste ihr nur die Stoffe zurechtlegen, dünnes Leinen, Wildleder, graue Spitze. Manchmal saß sie abends an ihrem Arbeitstisch und trank Wodka, kippte mehrere Wassergläser voll in sich hinein. Ich versuchte, sie davon abzubringen, aber sie redete kaum mehr mit mir. Sie schlief wenig, setzte sich nach dem Frühstück wieder an die Nähmaschine. Dann war sie an einem Morgen plötzlich ausgeschlafen. Sie sah besser aus als sonst. Sie saß am Tisch, sie hatte die Farben und Fotos weggeräumt, die Nähmaschine beiseite gepackt, sie hatte Frühstück gemacht und Croissants geholt. Es war das erste Mal seit Wochen, dass sie rausgegangen war. Vor ihr eine Tasse Kaffee. Sie sagte, sie sei jetzt mit dem Nähen fast fertig. »Zeigst du mir, was du genäht hast?«, fragte ich. »Natürlich«, sagte sie. Sie lächelte. »Aber vorher sollst du noch einmal zu den Galerien gehen. Zu so vielen, bis dir schlecht wird, und dann sollst du mir davon berichten«, sagte sie. »Die überbunten Farben der Blumen vor den Delis«, sagte sie. »Das Pink, das Minzgrün der Cupcakes. Ein verbotenes Dosenbier auf der Straße trinken«, sagte sie. »Die hellen Bagels, die übergroßen Brezeln«, sagte sie. »Das Gefühl, Haut aufzureißen, wenn du hineinbeißt. Das sollst du mir beschreiben«, sagte sie. »Wie sehe ich aus?«, fragte sie mich an diesem Morgen. »Wie schlafend. Wie mit offenen Augen schlafend. Du musst mir sagen, wie ich aussehe. Du bist mein Spiegel«, sagte sie. »Du bist dünn geworden«, sagte ich. »Dünn, dünn«, sagte sie. »Dein Schlüsselbein tritt hervor. Deine Taille ist noch schmaler als früher. Man erkennt die Sehnen an deinem Hals. Mein Gesicht«, sagte sie. »Deine hohen Wangenknochen. Die etwas große, sehr gerade Nase. Dein immer zerlegenes, beinahe struppiges, dunkelblondes Haar. Die Haut um deine Augen ist faltig, fast knittrig. Als ich von der Galerietour zurückkam, ich hatte Kopfschmerzen, ich hatte stundenlang Kunstwerke angeschaut, versucht, mir alles zu merken. Ich konnte ihr von über 20 Ausstellungen erzählen, von den mit schwarzer Kohle gezeichneten, seltsam tierähnlichen Industriebauten, von den meterlangen Kastenlandschaften, komplett mit Spiegeln überzogen, glasgrün, merkwürdige Einblicke, Durchblicke zu Blumen, zu kleinen Figuren, von den Porträts chinesischer Straßenkinder, den ausdrucksvollen, beinahe greisenhaften Gesichtern. Als ich zurückkam, hatte sie Stoffbahnen aufgehängt, quer durch das meterhohe Atelier. Gestern Morgen sehr früh fuhr die Subway plötzlich aus dem Tunnel heraus, ein oberirdischer Streckenabschnitt, das durch die Scheiben hereindrängende Tageslicht. Ich stieg aus, die um diese Zeit noch wie ausgestorbene Häuserschlucht. Ein fliegender Händler, hinter den zerkratzten Mattenscheiben seines Wagens stapelten sich Plastikflaschen mit Eistee, Styroporbecher, Pumpernickel-Bagels, grau-violette Blueberry-Bagels. Der Händler wärmte gerade eine Handvoll übergroßer Brezeln auf, der Geruch von verbranntem Salz. Bei dem Anblick der Brezeln musste ich plötzlich an ihren Hals denken, mir wurde übel, ich musste mich setzen. Als ich zurückkam, war es draußen schon dunkel. Ich rief ihr von der Treppe etwas zur Begrüßung zu, aber sie antwortete nicht. Vielleicht schläft sie, dachte ich. Als ich nach oben kam, konnte ich in dem Halbdunkel sehen, dass sie Stoffbahnen aufgehängt hatte, quer durch den meterhohen Raum. Ich fragte mich, wie sie das geschafft hatte. Einmal, als ich bei ihr geschlafen hatte, weckte sie mich früh morgens. Es hatte nachts gewittert, der Keller war überschwemmt, kniehoch stand das Wasser. Sie war auf dem Weg zum Bad, die Stufen herunter, direkt in das Wasser hineingelaufen. Dann erst hatte sie begriffen, was passiert war. Als ich von der Galerietour zurückkam, war im Haus nichts zu hören. Sonst hatte ich sie in den letzten Tagen oft nähen gehört, schon beim Hereinkommen das Rattern der Maschine, aber jetzt lag eine merkwürdige Stille über dem Haus. Ich hatte eine Amaryllis für sie dabei. Nachdem ich ihr eine mitgebracht hatte, hatte sie sich gewünscht, dass ich ihr weitere Amaryllen mitbrachte, täglich eine, obwohl sie sie nicht mehr selber sehen konnte. Sie stellte sie nebeneinander auf das Fensterbrett. Ich musste sie ihr beschreiben, alle der Reihe nach. Die glänzend grünen Knospen, die sich aus der Knospe hervorschiebenden, noch geschlossenen Blüten, die Blüten in voller Pracht, die hellrosanen, die glutrot eingefärbten Blütenblätter, Stempel und Staubgefäße beinahe wie Fremdkörper im Zentrum, die sich immer weiter zurückbeugenden Blütenblätter, die plötzlich begannen einzufallen, zu knittern, das trübe Wasser in den Glasvasen, die zitronengelben Staubgefäße, die heruntergefallenen Blätter. Ich durfte die abgeblühten Amaryllen nicht fortwerfen. Nach 2 Wochen holte sie eine Kamera und ein Stativ und fotografierte die Blumen, jede einzeln. Sie fühlte vorsichtig nach dem Stiel, der Blüte und der Wand dahinter und wählte den Ausschnitt intuitiv. Ich musste für sie scharf stellen. Sie sagte, sie interessiere sich für die unterschiedlichen Blühstadien. Als ich zurückkam, gestern Abend oder war es vorgestern, war es still im Haus. Ich rief nach ihr, beinahe fröhlich, wenn auch etwas müde von meiner Galerietour, aber ich bekam keine Antwort. Draußen war es dunkel, ich ging nach oben ins Atelier und rief noch einmal nach ihr, leiser. Etwas war anders. Sie hatte Stoffbahnen quer durch den Raum gehängt, von der Decke bis hinunter zum Boden, eine riesige Leinwand. Ich rief nach ihr und wieder bekam ich keine Antwort. Meine Stimme klang dumpf in dem Raum, wie verschluckt. Komplette Stille bis auf das regelmäßige Tropfen des Wasserhahns aus dem Bad. Plötzlich überkam ich eine Vorahnung. Ich hätte umdrehen sollen, gehen. Schon vor Wochen hätte ich umdrehen sollen und gehen. Jetzt war es zu spät. Ich stand vor den Stoffbahnen, ich wusste nicht. Ich schaltete das Licht ein, die Neonröhren. Ich schaltete das Licht ein und sofort, wie in einem Reflex, schaltete ich das Licht wieder aus, das Bild auslöschen, den Schattenriss verschwinden lassen, die Erinnerung an das Bild tilgen, Ein Moment lang dachte ich, hoffte ich, ohne wirklich daran zu glauben, alles sei ein Trick, ein böses Schattenkabinett. Ich riss die Stoffbahn herunter, das Seil, ihr heller Hals. Sie hatte ein graues Hemd an, Leinen und Spitze, ihre etwas großen, beinahe kantigen Zehen eine Handbreit über dem Boden, links an der Wand ihre Kamera auf einem Stativ. Der lange Drahtauslöser war ihr aus der Hand gerutscht. Das aus vielen Stücken zusammengenähte Hemd umhüllte ihren Körper wie eine Decke, ihr Mund leicht geöffnet, zwischen den Lippen die Zungenspitze, der Blick ins Leere, reglos, wie schlafend, wie mit offenen Augen schlafend.